Bevor wir gleich mit der aktuellen Episode loslegen, habe ich eine tolle Neuigkeit zu erzählen. Denn Kernig und Gesund hat am 25. November den DGA Journalistenpreis gewonnen. Das ist der Medienpreis der Deutschen Gesellschaft für Angiologie. Dafür war ich bei der Preisverleihung in Wiesbaden und ich freue mich natürlich riesig. Und es ist auch deshalb so überraschend, weil diesen Journalistenpreis bisher ausschließlich öffentlich-rechtliche Fernseh- und Rundfunksender gewonnen haben. Und zum ersten Mal wurde dafür ein Podcast ausgewählt. Ein großes Dankeschön an die DGA, an all die Expertinnen und Experten, die ich für diesen Podcast begeistern konnte und die sich für die Gespräche Zeit genommen haben und auch weiterhin Zeit nehmen. Mittlerweile sind es ja sogar schon über 30. Ein Dank geht natürlich auch an den Sponsoren, der diesen Podcast erst möglich gemacht hat und natürlich auch ganz wichtig an Sie. Dankeschön für die Treue und das regelmäßige Hören. Tja, und nun geht es direkt weiter mit der Fortsetzung des Interviews der vergangenen Folge. In der letzten Episode gab es zum ersten Mal ein Gespräch zu dritt bei Kernig und Gesund mit einer jungen Mutter, sie heißt Samantha Fay, deren kleine Tochter Stella mit 5 Jahren an Diabetes Typ 1 erkrankt ist. Und ich spreche ebenfalls mit Kinderdiabetologin Heike Barthet aus Leipzig. Nach dem Intro steigen wir quasi direkt an der Stelle ein, wo die letzte Folge aufgehört hat.
Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de.
Weiter geht's mit Kinderdiabetes und Frau Barthet gleich die Frage, ist es denn in Ihren Augen wichtig, dass Lehrer, dass Erzieher geschult werden im Umgang mit Kinderdiabetes?
Unbedingt. Vielleicht günstigerweise sogar nicht erst, wenn es soweit ist, wenn ein Kind mit der Erkrankung in ihre Einrichtung geht. Das ist aber sehr schwierig, Aufklärung über dieses Krankheitsbild zu betreiben. Was wir immer tun, ist, dass wenn ein Kind bei uns in Betreuung ist und einen Diabetes mellitus Typ 1 hat oder neu bekommt, dass wir der Einrichtung, also egal ob Kinderkrippe, Kindergarten, Schule oder Hort, eine Schulung anbieten, um die Erkrankung zu erklären und die Art und die Notwendigkeit der Therapie, was im Alltag zu beachten ist. Häufig wird das sehr gut angenommen und häufig ist es auch so, dass man den Erziehungspersonal oder dem pädagogischen Personal damit Ängste nehmen kann, dass es eigentlich tatsächlich auch nur mit Wasser kochen ist. Das lernen die leider erst im Verlauf. Die sind am Anfang natürlich aufgeregt, wenn sie für eine Verantwortlichkeit haben, die sie vorher nicht hatten und die auch nicht gut abschätzbar ist am Anfang. Das geht den Eltern natürlich genauso. Und da kommt es auch immer auf eine gute Absprache zwischen Eltern und Erziehern an. Was sind die Erwartungshaltungen, was sind die Ansprüche, sowohl von den Eltern als auch von den Erziehern. Und da sollte man versuchen, eine Ebene zu finden. Und für uns ist das häufig leichter, als Mittler zwischen den beiden zu stehen und eine Basis zu finden, in der das Konzept gut aufgeht für das Kind und sich alle wohlfühlen. Und ganz häufig schafft man das auch. Das ist das Ziel, das ist Inklusion.
Wie haben Sie es denn geschafft, Frau Fay, Ihr Kind dann doch wieder in den Kindergarten zu kriegen?
Genau, also bei uns gab es dann erstmal ein klärendes Gespräch mit dem Träger der Einrichtung. War selbst so gewünscht vom Kindergarten bzw. mit dem Träger, um diese Haftungsfrage zu klären. Und bei diesem Gespräch habe ich dann ganz deutlich gesagt, dass keine medizinischen Handlungen vom Kindergartenpersonal durchzuführen sind, sondern man kann es eigentlich runterbrechen, eine Überwachung dieses Blutzuckerwertes, ne, für den wir ja dieses Handy haben, diesen Sensor und über das auch Warnungen abgegeben werden. Und gleichzeitig meine absolute Bereitschaft, für jede Frage da zu sein, immer wenn ich gebraucht werde, vorbeizukommen, dass wir uns, mein Mann und ich, so einteilen, dass wirklich immer einer von uns beiden innerhalb von spätestens 5 Minuten am Kindergarten ist und wir das auch erstmal langsam angehen lassen können, stundenweise uns steigern können. Und erstaunlicherweise ging es dann doch alles viel unkomplizierter und schneller. Wir haben am Anfang öfters telefoniert, aber das war ja eben genau dieses Angebot, was ich gemacht habe, dass ich gesagt habe, über dieses Telefon, was ja unsere Tochter sowieso bei sich hat, können wir jederzeit angerufen werden und wirklich gern. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, wenn jemand einfach nur eine Frage hat, wie ist denn das in dieser Situation jetzt, ne? Wenn es jetzt nicht unbedingt was mit einem hohen oder niedrigen Blutzuckerwert zu tun hat. Ich bin jederzeit gerne ansprechbar für Fragen und das haben dann die Erzieher gemerkt und wir hatten ja auch vorher ein super Verhältnis, ein vertrauensvolles Verhältnis und dann hat es wirklich sich so entwickelt, dass wir teilweise an, sage ich mal, verrückten Tagen 3-mal telefoniert haben und mittlerweile ist es die Ausnahme, dass wir telefonieren.
Es musste sich erstmal einspielen.
Genau so ist das. Alle haben dazugelernt, auch wir.
Also Ihr Kind hat einen Sensor und dann wird mit dem Pen Insulin gegeben. Genau. Ist das so der Goldstandard bei Kinderdiabetes, Frau Bartelt?
Die Insulintherapie wird in der Regel mit einem Insulinpen oder mit einer Insulinpumpe durchgeführt. Beides ist möglich.
Wer entscheidet, was genommen wird, Pumpe oder Pen?
Bei Manifestationen bei Kindern bis zu einem gewissen Alter beginnen wir eigentlich sofort mit der Insulinpumpentherapie. Also das ist bis einschließlich zum 5. Lebensjahr. Die Kinder, die älter sind bei Manifestationen, bekommen zuerst eine Insulinpen-Therapie. Im Verlauf ist das aber eine individuelle Entscheidung, die gut dem Diabetologen, den Eltern und auch dem Patienten abgesprochen sein muss. Also es ist durchaus auch üblich, dass ein Kind, was in ganz jungen Jahren einen Diabetes bekommen hat und das mit 12 gerne eine Insulin-Pen-Therapie durchführen muss, dass man die Therapie durchaus ändert. Und auch andersrum, ein 14 Jahre alter Junge, der seinen Diabetes manifestiert bekommt, kann auch durchaus eine Insulinpumpentherapie durchführen.
Die Pumpe kann aber im Prinzip sehr viel Arbeit auch abnehmen, oder? Die macht ja sehr viel selbstständig, oder liege ich da falsch?
Eine Pumpe macht prinzipiell erstmal nicht selbstständig. Das muss in die Pumpe eingespeichert werden. Die inhaltliche Art der Therapie mit der Insulinpumpe ist genau dieselbe wie mit dem Pen. Nur das Hilfsmittel ist ein anderes. Und viele Dinge können mit einer Pumpe scheinbar leichter getan werden. Also man muss sich zum Beispiel nicht mehrfach mit der Pennnadel stechen, sondern der Katheter liegt kontinuierlich im Unterhautfettgewebe und muss nur alle 2 Tage gewechselt werden. Das bedeutet, das Kind muss genauso Insulin zum Essen abrufen, muss sich dafür aber nicht stechen, sondern lediglich den Bolus über die Pumpe abrufen. Auch die Dosierung der Insulineinheiten kann über eine Insulinpumpe deutlich feiner erfolgen als über einen Insulinpen. Allerdings ist immer die Frage, was ist für die Therapie notwendig? Braucht man das? Und auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, diese Insulinpumpe muss 24 Stunden am Tag an dem Körper des Kindes sein. Und auch das ist wieder ein Kriterium, das muss das Kind akzeptieren, tolerieren und wenn es größer ist, auch wollen.
War das der Grund, warum Ihr Kind keine Pumpe hat?
Das kann man schon so sagen. Es gab 2 Gründe. Der erste, dass sie relativ deutlich noch die Remissionsphase hatte, also einen Zeitraum, in der der Körper noch kleinere Mengen Insulin selbst produzieren kann und wir Tageszeitpunkte hatten, wie zum Beispiel das Mittagessen, wo wir nicht spritzen mussten oder auch nachts manchmal nichts oder ganz wenig. Und dann hängt das auch mit der Verfügbarkeit der Pumpen zusammen, dass es gewisse Typen ab einer Altersgrenze von 6 Jahren gibt, die ein bisschen fortschrittlicher sind. Und dann aber auch mit der Akzeptanz, denn schon mit dem Sensor tragen war für unsere Tochter, ja, das war so ein bisschen unbequem für sie. Sie mochte das am Anfang gar nicht und das war für sie eigentlich schlimmer, als sich spritzen zu müssen. Dieses Teil habe ich ja jetzt immer dran und das hat sie, also das hat richtig Nerven gekostet. Und diesen Sensor dann alle 10 Tage wechseln zu müssen, hat uns wirklich an den Rand unserer Belastungsgrenzen gebracht als Eltern und aber natürlich auch unsere Tochter enorm gestresst. Und deswegen haben wir gesagt, also Pumpe sicherlich zu seiner Zeit, aber erstmal nicht.
Sind das so die Erfahrungen, die Sie auch bestätigen?
Auch das ist recht unterschiedlich, aber wenn das Kind ab eben größer 5 Jahre ist, ist es das durchaus so, dass die meisten Kinder mit dem Spritzen, mit dem Insulinpen sehr gut zurechtkommen und das für die Eltern meistens unverständlicherweise das viel besser akzeptieren und damit wirklich gut leben und sich eher vor der Vorstellung scheuen, einen ganzen Tag da ein Gerät an sich dranhängen zu haben. Tatsächlich ist es so, dass häufig, wenn sie es dann doch ausprobieren, so einen Insulinpumpenkatheter zum Beispiel mal Probe tragen, es nicht so schlimm empfunden wird, wie die Vorstellung ist. Aber tatsächlich sollte eine gewisse Art der Bereitschaft dazu da sein. Die kleinen Kinder, die tatsächlich noch deutlich jünger sind, die akzeptieren die Insulinpumpe, ohne das zu hinterfragen.
Also es ist alles eine Frage der Gewöhnung. Und um auch nochmal darauf zurückzukommen, also im Prinzip hat ein Kind mit Diabetes keine großen Einschränkungen hinsichtlich dessen, es kann auf Kindergeburtstage gehen, es kann aber auch ganz normal Sport treiben, es kann schwimmen gehen, es kann in Urlaub fahren oder gibt es irgendwelche Einschränkungen?
Die Einschränkungen sind, glaube ich, nicht so sehr an den Highlights festzumachen, weil die sind tatsächlich alle möglich. Die Einschränkungen sind die kleinen Dinge im Alltag. Wie es Frau Fey schon gesagt hat, sie muss vor jedem Abendbrot mit ihrer Tochter besprechen, isst du jetzt eine Schnitte oder 2? Und schaffst du den Teller Nudeln nachher oder hast du genascht? Es dreht sich also bei spätestens jeder Mahlzeit immer einmal um den Diabetes.
Aber das weiß ja ich nicht mal, ob ich jetzt ein oder zwei Teller haben will. Je nachdem, wie es schmeckt oder ob sich der Hunger dann eben doch noch ein bisschen länger hinzieht.
Genau, so sieht's aus.
Muss man denn nachspritzen oder wie ist das?
Es ist eigentlich so, dass die ideale Therapie so erfolgt, dass das Insulin vor dem Essen im Körper landet. Dann ist es am physiologischsten. Natürlich gibt es immer Situationen, in denen das nicht möglich ist und in denen auch das, was man sich ausgerechnet hat, überhaupt nicht stimmt an Insulintherapie. Und natürlich kann man dann entweder nachspritzen oder aber das, was man als zu viel gespritzt hat, durch schnelle andere Kohlenhydrate ersetzen. Auch das kann was sein, was die Kinder spitz kriegen und natürlich, dass sie dann ihre Schokolade ergaunern können. Das hat schon auch Vor- und Nachteile, aber im Prinzip ist es immer dieses drüber nachdenken müssen oder sich immer damit beschäftigen müssen, glaube ich, tatsächlich das größte Handicap bei dieser chronischen Erkrankung.
Wie machen Sie das mit Stella, wenn sie jetzt dann doch eine zweite Stulle haben will? Verbieten Sie ihr die oder wie reagieren Sie da?
Das ist wirklich so eine schwierige Situation. Ich versuche es wirklich im Vorfeld, so gut es geht, zu besprechen. Ich weiß ja so ein bisschen, was hat sie schon am Tag gegessen und wie realistisch ist es, wenn sie sich sehr viel zumutet zu essen. Und ja, wenn sie mir sagt, sie schafft zum Beispiel 3 Brote und ich bin mir relativ sicher, 1,5, 2, mehr geht auf jeden Fall nicht, dann spritze ich auch wirklich nur 1,5 oder 2 Brote. Wenn sie aber, und das ist eigentlich das Schwierigere, wenn sie ja wirklich plausibel meint, sie schafft es und es schmeckt ihr und dann ist es aber nicht so. Gerade bei unbekannten Essen ist das ja so ein Problem, ne? Manchmal eben auch im Kindergarten, wenn es ein neues Gericht gibt, was überhaupt nicht schmeckt und es wurde gespritzt, das ist natürlich schwieriger. Dann muss man es ersetzen. Und da ist so ein bisschen die Schwierigkeit dann, dass man die Kohlenhydrate so auswählt, dass es eben nicht nur schnelle sind, sondern dass es auch langanhaltend gut passt. Denn man versucht ja immer, Kohlenhydrate und Insulin in ein Gleichgewicht zu bekommen. Und ja, das ist so der Lerneffekt, den die Eltern und die Erzieher und alle, die sich mit dem Kind beschäftigen, haben, dass man merkt, welche Snacks, welches Essen sind am besten zu ersetzen. Welche Kohlenhydrate wirken wie?
Wie macht man das am besten, Frau Bartelt, wenn denn wirklich zu wenig gegessen wurde für das, was gespritzt worden ist?
So wie es Frau Fey gesagt hat, also die Kohlenhydrate müssen ersetzt werden und idealerweise dann eben nicht nur mit Traubenzucker oder Saft.
Womit?
Sondern tatsächlich schon auch mit vielleicht einer Schnitte, einem etwas, was längere Kohlenhydrate beinhaltet und dann tatsächlich auch satt machen.
Hatten Sie denn schon Probleme mit Über- oder Unterzuckerung?
Das ist eigentlich was dazugehört, würde ich sagen, bei dieser Erkrankung. Also Unterzucker ist, glaube ich, vor allen Dingen in der Einstellungsphase, in der Remissionsphase am Anfang relativ häufig, aber auch im normalen Verlauf lässt sich das manchmal nicht vermeiden. Alleine schon deshalb, weil das Insulin ja seine gewisse Wirkdauer hat und manche Kohlenhydrate kommen aber etwas verzögert im Körper an, weil die Mahlzeiten nun mal so sind, wie sie sind. Vielleicht auch ein bisschen fettiger oder so. Das ist halt auch so ein Punkt, wo man es ein bisschen wegbekommen muss, wo man Erfahrung sammeln muss. Spritz-Essabstand und so weiter. Ja, und Unterzucker, das klingt halt immer super dramatisch. Na, das klingt so wie, oh Gott, hinlegen und es ist ganz schlimm so. Aber ganz ehrlich, so ein drohender Unterzucker wird ja durch diesen Sensor, den unsere Tochter trägt, schon frühzeitig erkannt. Wir werden gewarnt, wir schauen ja sowieso regelmäßig drauf und wenn wir es nicht direkt merken, gibt das Handy Töne ab, die kann niemand überhören. So, und dann reagiert man schnell nach mit Traubenzucker oder mit Apfelsaft oder dergleichen und das wirkt ja auch sehr schnell. Und deshalb ist das für mich jetzt keine Situation, die wirklich schlimm ist. Und das ist aber auch sowas, was Kindergärtner erstmal lernen müssen. Ne? Weil wenn ein Kind auf dem Spielplatz ist und tobt, dann wird viel Energie verbraucht. Und Überzucker, ja, auch das hatten wir schon. Das ist bei manchen Situationen oder bei manchen Gerichten auch sehr schwer zu vermeiden. Stichwort Pizza.
Was passiert da dann?
Also die Pizza ist so ein bisschen ein Sonderfall, die ist relativ schwierig, die hat viele Kohlenhydrate erstmal grundsätzlich, das dürfte fast jedem klar sein, aber je nach Belag eben auch viel Fett. Und da ist es das Phänomen, der Körper verarbeitet erstmal das Fett und die Kohlenhydrate kommen ein bisschen später, das muss einem klar sein. Und dann ist aber der nächste Punkt, wenn ich jetzt weiß, ich habe das gut ausgerechnet oder es ist vielleicht eine Fertigpizza, wo ich ganz genau weiß, wie viele Kohlenhydrate drin sind, kann ich unter Umständen schlecht die kompletten Kohlenhydrate sofort in einer Spritze dosieren, dann rauscht sie nämlich wirklich in den Unterzucker. Ich muss nochmal Traubenzucker oder andere Kohlenhydrate zugeben und dann kommt das wie so ein Boomerang und sie geht in Überzucker. Aber ich glaube, so eine Erfahrung machen wahrscheinlich alle Eltern und daraus lernt man dann. Wichtig ist ja, dass man das versteht, weshalb das so passiert. Und ja, die Lösung des Ganzen ist dann einfach, dass man diese Insulinmengen aufteilt. Und meine beste Lösung ist noch Pizza, besser nicht am Abend, sonst versauen sich die Eltern ihre Nacht.
Also ich glaube, Sie haben das wirklich wunderbar verstanden und Sie sind so gut geschult in dem, was Sie auch erzählen. Ich bin überrascht und vor allen Dingen sind Sie bei dem, was Sie da machen, auch sehr tiefenentspannt. Empfinden Sie das auch so, Frau Barthit?
Ja, total toll.
Dankeschön.
So eine richtige Vorzeigemutter.
Oh Gott.
Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung und dann geht's an dieser Stelle weiter. Zeit für unseren Produktionspartner apodiscounter.de. Das ist eine Online-Apotheke, in der Sie alles zum Thema Gesundheit finden. Egal, ob es um Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, Beauty- oder Körperpflegeprodukte geht, hier werden Sie fündig. Apropos pfündig, es gibt auch eine umfangreiche Produktpalette rund ums Abnehmen. Und das Schöne ist, es ist mega preiswert. Hier winken Rabatte bis zu 60%. An der Kasse geben Sie dann den Rabattcode KERNIG5 ein und sparen ab einem Einkaufswert von 30 Euro nochmal 5 Euro. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de. Ich glaube, auch wenn Sie so gut schon Bescheid wissen, Frau Fey, haben Sie trotzdem noch einen Haufen Fragen, die Ihnen auf den Nägeln brennen. Und die würden Sie gerne Frau Barthit stellen wollen.
Ja, also eine Frage, die ich direkt hätte. Wir haben ja noch eine kleine Schwester, also die Stella hat noch eine Schwester. Und da ist es ja schon so, dass es ein erhöhtes Risiko gibt, auch für die Geschwisterkinder. Wie sind denn Ihre Erfahrungen?
Wenn man aus der Statistik ganz grob sich die Zahlen anguckt, wirklich grob, dann ist es, wie ich das vorhin schon gesagt habe, wenn man keinen in der Familie hat, keinen Familienangehörigen mit Typ 1 Diabetes, die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko bei 0,5%. Wenn man dann jemanden in der Familie hat, also Geschwister zum Beispiel, dann steigt das Risiko statistisch gesehen auf ganz grob wieder ungefähr 5%. Noch größer wird das Risiko, wenn ein oder beide Elternteile tatsächlich auch einen Typ 1 Diabetes haben, aber bei den Geschwistern sind es ungefähr angegeben 5%. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss zu 95% eben nicht. Also die Wahrscheinlichkeit ist viel größer. Trotzdem gibt es das und wir haben auch hier bei uns in unserer Diabetesambulanz Geschwister, wo mehrere Kinder in der Familie eben mit dem Typ 1 betroffen sind, aber trotzdem bleibt es eher die Ausnahme. Das ist auch für uns der Grund, warum wir die Kinder, die Geschwisterkinder von unseren Patienten nicht screenen. Wir besprechen das gut mit den Eltern. Die Eltern kennen die Symptome, die auftreten, wenn das Kind einen Überzucker hat. Sie werden das bei ihrem Kind zeitig erkennen und dann zu uns kommen. Das wissen die Eltern. Und ich denke, damit sind sie besser beraten, als wenn wir in regelmäßigen Abständen im Blut nach Antikörper suchen würden, die uns dann auch nicht sicher eine Auskunft geben.
Ja, das kann ich bestätigen. Also ich glaube, dass ich das keinesfalls übersehen könnte, wenn sich da solche Erstsymptome häufen. Und wie sieht es jetzt eigentlich mit den Eltern aus? Können Sie dazu, gibt es da auch Statistiken? Werden Eltern eventuell auch noch im Laufe des Lebens Typ 1 Diabetiker?
Sie sind doch noch sehr jung, ne? Also deswegen, darauf spielen Sie an.
Das Risiko, je älter man wird, an einem Typ 1 Diabetes zu erkranken, wird immer geringer. Statistisch gesehen sind die Anzahl der Erkrankung oder die Entstehung der Erkrankung ist deutlich ins Kindesalter verschoben und wird auch mit dem, was in letzter Zeit beobachtet wird, werden die Kinder immer jünger. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Eltern, nachdem ihre Kinder einen Typ 1 Diabetes bekommen haben, selber noch einen Typ 1 entwickeln, ist auch sehr gering.
Okay, ich sage immer zu Freunden, mit denen man sich so ein bisschen über den Diabetes unterhält, ich würde ihr den so gerne abnehmen, weil ganz ehrlich, man selber als Familie lebt ja manchmal wirklich wie Diabetiker. Ne? Man nimmt sich mit gewissen Sachen zurück. Man isst bewusster, man trinkt anders als vorher. Und für mich wäre es nicht eine große Sache, wenn ich mir Insulin spritzen müsste.
Aber wie geht denn Ihre ganz Kleinste damit um, die jetzt 3,5 Jahre alt ist?
Ja, das ist auch so ein interessanter Aspekt. Sie hat damals ja schon verstanden, mit meiner großen Schwester ist was nicht in Ordnung. Und wir mussten ja auch einige Nächte in der Klinik bleiben. Und wir haben ihr das dann erklärt. Wir haben auch Videotelefonie gemacht und haben mir dann erklärt, die Stella hat jetzt hier so einen tollen Pen und da ist was drin. Das braucht die Stella vor dem Essen. Und das Allerwichtigste ist immer auch allen Kindern im Freundeskreis und im Kindergarten, das, was die Stella hat, das ist nicht ansteckend und sie kann auch nichts dafür, dass sie das bekommen hat. Das sind so diese zwei Sachen, die wirklich auch die ganz kleinen Kinder schon verstehen können und die mir wichtig sind, dass die anderen Kinder da nicht ja drüber tuscheln oder sich was zusammenreimen.
Hat sie denn im Kindergarten schlechte Erfahrungen gemacht mit, ich sage jetzt mal, Mobbing oder mit Hänseleien?
In diesem Maße jetzt nicht, aber es ist natürlich schon auffällig. Da kommt der Pflegedienst vor dem Mittagessen und ach hier, guck mal Stella, da kommt wieder deine Schwester so ungefähr. Na, aber das ist jetzt nichts Schlimmes. Aber es ist natürlich so, dass kein Tag vergeht und keine Situation, keine Mahlzeit vergeht, an der dieser Diabetes nicht irgendwie ja ein kleines bisschen Aufmerksamkeit bedarf. Und die Kinder haben sich aber gut daran gewöhnt. Das ist auch so diese Resonanz, die ich aus dem Kindergarten habe. Und die passen dann auch ein bisschen untereinander auf. Also wenn ein Kind den Alarm hört, und so ist es übrigens auch bei unserer jüngeren Tochter, dann sagt sie, Stella, dein Wert hat gerade geklingelt.
Können Sie von ähnlichen Erfahrungen berichten von Ihren anderen Patientinnen und Patienten?
Ja, es gibt durchaus auch sehr positive Sachen, dass die Kinder sich gegenseitig unterstützen, dass sie sagen, du hast geklingelt oder geht's dir nicht gut. Tatsächlich im Kindergarten häufiger die Kinder zum Teil auch bewundert werden, wie tapfer sie sind, dass sie jeden Tag diese Spritzen aushalten. Das gibt es sehr häufig. Leider gibt es natürlich auch die gegenteiligen Fälle, dass man von häufig eher Menschen aus Unwissenheit mit den Dingen konfrontiert wird, die für die Eltern oder für das Kind schon eher negativ aufgenommen werden, obwohl sie vielleicht gar nicht immer so gemeint sind. Und aber tatsächlich gibt es natürlich auch die Totalvariante, dass Kinder deswegen tatsächlich gemobbt werden.
Frau Fey, und Sie haben auch ab und zu mit Vorurteilen zu tun.
Genau, ich glaube, da stecken in den Köpfen immer noch falsche Vorstellungen. Und das größte Vorurteil, was uns begegnet ist, der Glaube daran, dass wir eine Diät einhalten müssten. Und da ist es uns eben leider auch schon passiert, dass wir genüsslich in Eis geschleckt haben und eine Bekannte unserer Familie vorbeikommt, schon etwas älter, aber egal, und sagt, ach Stella, oh, darfst du denn ein Eis essen? Und das ist so der Moment, wo man denkt, nein, was macht das jetzt in meinem Kind? Und nach kurz Luft schnappen, in dem Moment habe ich so gesagt, ach Stella, guck, die Tante denkt, du darfst kein Eis essen. Ja, und habe das dann aufgelöst, dass wir keine strenge Diät einhalten müssen und uns einfach den Tag in dem Moment versüßen dürfen und das Insulin entsprechend einkalkulieren und dann ist auch das Eis gar kein Problem.
Ja, also perfekt reagiert, Frau Bartelt.
Ja, das passiert, wie Sie das gerade geschildert haben, relativ häufig sogar in der eigenen Familie, dass bei der Geburtstagsfeier die Oma und der Enkel nebeneinander sitzen und vor dem Kuchen Blutzucker messen. Und der Enkel hat eben einen 14er Blutzucker, weil es beim Mittagessen Nudeln gab. Da fällt der Oma der Löffel aus der Hand, weil die solche Blutzucker gar nicht kennt mit ihrem Typ-2-Diabetes und für sie das viel zu hoch wäre und der Enkel ganz entspannt eine Korrektur spritzt und trotzdem Kuchen isst. Das ist völlig in Ordnung.
Eine Frage brennt Ihnen noch auf den Nägeln, da geht es um die Einstellung des Basalinsulins.
Genau, das Basalinsulin, also das Grundinsulin, deckt ja so erstmal diesen Bedarf an Insulin über den Tag verteilt ab. Aber da gibt es natürlich auch nochmal Schwankungen. Man merkt einen Unterschied zwischen so hohen Temperaturen oder auch wie viel am Tag gegessen wurde. Haben Sie Tipps, wie man es richtig am besten einstellt oder schwankt das eben genauso wie vieles im Diabetikerleben schwankt?
Tatsächlich muss ich leider sagen, dass es keine feste Faustformel gibt, nach der man das gut machen kann. Das Basalinsulin da ist dafür da, den Grundbedarf abzudecken und der variiert bei den Kindern total, zum Beispiel eben von Mahlzeiten, von Bewegungen, von Krankheit oder Gesundheit, tatsächlich zum Teil sogar von Laune und Stimmung. Wir haben da in letzter Zeit sehr viel gelernt durch diese neuen Insulinpumpensysteme, die das Insulin automatisch dosieren nach Blutzuckerverläufen, wo wir sehen, dass zum Teil kein Tagesverlauf in der Insulindosierung ist wie der andere. Jeden Tag ist ein anderer Insulinbedarf da. Und das macht es total schwierig, das mit einer festen Dosis an Basalinsulin anzugleichen.
Wie häufig muss das gespritzt werden, das Basisinsulin, das Basalinsulin?
Die meisten Basalinsuline werden zweimal am Tag gespritzt. Es gibt aber auch welche, das muss man nur einmal am Tag spritzen.
Ja, das, wie Sie das beschrieben haben, das trifft wirklich genau unsere Beobachtung. Man erkennt genau Wachstumsschübe. Unsere Tochter hatte jetzt gerade so eine ganz leichte Erkältung und ich habe es ein, zwei Tage eher schon gemerkt, weil sie viel mehr Insulinbedarf hatte als sonst. Man merkt also sowas erstmal mit dem höheren Zucker, also eine Überzuckerung in dem Moment, und muss dann entsprechend gegensteuern. Und dann fängt man halt an, drüber nachzudenken, was ist jetzt los, was könnte es sein, und macht dann wie so ein Ausschlussverfahren. Und das ist natürlich so der Punkt, wo man als Eltern eben wirklich permanent, also 24/7, wie man so schön sagt, ist man damit beschäftigt. Man macht das dann irgendwann relativ unbewusst und denkt so nebenbei her darüber nach. Aber anfangs ist es natürlich ein großer Aufwand, ganz klar.
Ganz wichtig ist Ihnen auch die Frage nach der Schulbegleitung bei Schulanfängern.
Genau, also unsere Tochter wird nächstes Jahr eingeschult und es ist nach dem, was ich an Erfahrungen von anderen Familien gehört habe, nicht unüblich, dass die Kinder mit einer Schulbegleitung dann täglich zur Schule gehen, die also überwacht, wie der Blutzuckerwert ist und dann im Fall zum Beispiel einer drohenden Unterzuckerung dem Kind entsprechend der Anweisung der Eltern etwas gibt. Also nichts, was medizinisch ist. Es ist eigentlich das, was bei uns jetzt im Kindergarten die Erzieher mit leisten. Wie ist Ihre Erfahrung bei den Familien, die Sie betreuen, Frau Bartels? Machen das mehr die Lehrer oder brauchen die kleinen Schulanfänger wirklich zwingend diese Schulbegleitung? Denn es ist ja auch immer ja so eine fremde Person. Es hat halt meiner Meinung nach nicht nur Vorteile.
Das ist also wie so ein Geist, der immer mitläuft, ja, dann.
So sehe ich das.
Ich sehe das ganz genauso wie Sie. Aus unserer Sicht ist es sehr viel schöner, wenn das ohne Schulbegleiter geht. Wir wünschen uns das für unsere Patienten tatsächlich, weil, so wie Sie das jetzt auch bezeichnet haben, es ist letztendlich eine Art Stigmatisierung. Es ist immer etwas Besonderes und aus unserer Sicht eigentlich tatsächlich nicht notwendig. Die meisten zeigen im Kindergarten, dass das sehr gut geht, ohne eine ständige Begleitung, sondern mit punktuell erhöhter Aufmerksamkeit. Und gerade auch Kinder im Grundschulalter können immer mehr Dinge selber leisten, Dinge übernehmen. Mit den heutigen Glukosesensoren, die ständig den Blutzucker überwachen, haben wir Alarme. Das Ziel ist es, sich gut abzusprechen mit den Lehrern, mit den Hortnern und das vielleicht über den Alltag so zu strukturieren, als dass es geht. Es gibt auch Eltern, die bestehen auf einen Einzelfallbegleiter, die wünschen sich das für ihr Kind. Und es gibt auch Schulen, die sagen, das Management ist für sie ohne einen Einzelfallbegleiter nicht möglich. Aber aus unserer Sicht ist so normal wie möglich das größte Ziel und da gehört kein Schulbegleiter dazu.
Genau, das ist eigentlich auch unser Anspruch. Also im ganzen Familienleben und in unserem ganzen Alltag so normal wie möglich. Wir sind eine normale Familie und unsere Tochter ist ein ganz normales Kind. Und das ist auch das, womit wir sie aufwachsen lassen wollen. Und deswegen würde das wirklich so ein bisschen konträr zu unserem bisherigen Umgang mit der Erkrankung sein. Und ich denke eben auch, man darf ja nicht vergessen, die Kinder wachsen hinein, sie sammeln Erfahrungen und wissen sich dann ja auch selber teilweise schon zu helfen. Und in unserem Fall steht jetzt auch die Pumpentherapie doch im Raum. Unsere Tochter interessiert sich jetzt selbst dafür und da hat man dann ja teilweise auch automatische Abschaltung von dieser Basalrate, über die wir vorhin gesprochen haben. Und das würde vielleicht auch bedeuten, dass so typische Unterzuckerungsmomente, die wir bisher in der Pentherapie nicht vermeiden können, weil eben die Dosierung nicht feiner möglich ist, dass die vielleicht nicht auftreten würden. Und wenn, wir sind ja nach wie vor erreichbar, unsere Tochter wird immer größer und ein Plättchen Traubenzucker und ein Schluck Apfelsaft zu nehmen, ist ja nicht wirklich störend.
Worauf würden Sie denn, Frau Bartelt, bei der Auswahl einer geeigneten Pumpe für das Kind achten?
Prinzipiell ist es so, es gibt sehr viele verschiedene Insulinpumpen, die aber immer erst ab einem gewissen Alter zugelassen sind. Also nicht jede Insulinpumpe ist für jedes Kind vom Alter her zugelassen. Das schränkt uns sehr ein. Es gibt aber trotzdem auch eigentlich für jedes Alter zugelassene Insulinpumpen, mit der man eine sehr gute Insulintherapie durchführen kann. Also das Alter des Kindes spielt für die Art der Insulinpumpe eine große Rolle. Und dann natürlich, wofür die Pumpe alles genutzt werden soll. Ist es in Anführungsstrichen lediglich für das Management, um nicht mehr mit dem Pen spritzen zu müssen, sondern das Insulin über einen Schlauch, über den Katheter zu verabreichen und trotzdem die Therapie genauso konventionell weiterzuführen, alles selber zu berechnen. Inzwischen gibt es aber auch Insulinpumpensysteme, wie Frau Veit es schon gesagt hat, die mit einem Sensor in Verbindung stehen und zum Beispiel bei einer drohenden Unterzuckerung ihre Insulinzufuhr selbstständig unterbrechen. Und das, was noch relativ neu ist auf dem Markt, auch jetzt für Kinder zugelassen, sind sogenannte AID-Systeme, also Insulinpumpen, die mit dem Sensor verbunden das Insulin automatisch selber dosieren und bei drohenden Unterzuckerungen Insulinzufuhr unterbrechen und bei steigenden Blutzuckerwerten selbstständig die Insulinzufuhr nach oben anpassen. Das muss gut besprochen sein mit den Eltern, mit dem Kind, was ist das Therapieziel und anhand dessen kann man dann die Art der Pumpe auswählen.
Käme denn so eine Hightech-Pumpe für Sie in Frage?
Tatsächlich sind das die Pumpen, für die wir uns jetzt am meisten interessieren. Einfach, da wird ja, kann man schon sagen, künstliche Intelligenz genutzt, weil das ja ein relativ normales Leben ermöglicht und relativ unbeschwert auch, wenn das alles gut funktioniert, ne? Davon geht man jetzt erstmal aus.
Ja, dadurch, dass alles automatisch passiert.
Genau, also man muss auf jeden Fall trotzdem noch diese Kohlenhydrate zu den Mahlzeiten eingeben. Man kann das jetzt nicht komplett vernachlässigen, aber es kommt. Die Idee dahinter ist sozusagen, dass man eine Bauchspeicheldrüse nachahmt. Also es ist physiologisch dann auch sehr gut für den Körper und verzeiht eben auch mal so kleine Naschereien oder sowas.
Genau, also da ist leider wichtig, die Pumpe macht auch das nicht alles alleine.
Dann haben Sie noch die Befürchtung, dass Ihr Kind als Begleiterscheinung bei Diabetes etwas ängstlicher wird als normalerweise. Sie haben auch wie schon solche Beobachtungen gemacht?
Genau, also man muss ja dazu sagen, dass die Situation von Über- oder Unterzucker für das Kind ab einem gewissen Alter auch deutlich zu spüren ist. Zum Beispiel mit Zittern oder unsere Tochter reagiert meistens mit so ein bisschen Schwitzen, kriegt eine kalte Stirn. Und was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass sie in solchen Momenten, ich nehme das wie als Gefühlsverstärker wahr. Also wenn sie vorher traurig war, ist sie dann noch trauriger und teilweise wird sie insgesamt ein bisschen ängstlicher. Und gerade das Ängstliche ist so ganzheitlich, kann man fast sagen, sie ist insgesamt ein bisschen ein ängstlicher, zurückhaltender Typ. Man muss ihr immer erstmal ein bisschen so eine extra Portion an Motivation geben, dass sie sich eine neue Situation zutraut.
Haben Sie das auch schon bei anderen Kindern beobachtet, Frau Bartelt?
Es ist sehr unterschiedlich. Natürlich kommt es individuell auf das Kind an, wie aufgeschlossen es vor der Erkrankung war, wie ängstlich es vor der Erkrankung war, was es für ein Typ Kind ist. Ein kleiner Hau drauf oder doch eher ein vorsichtiger Mensch. Das macht sehr viel im Umgang mit der Erkrankung aus. Aber natürlich kann die Erkrankung solche persönlichen Besonderheiten verstärken. Trotzdem muss man natürlich auch sagen, dass auch psychische Begleiterkrankungen oder auch vielleicht einfach Begleiterscheinungen bei generell Menschen mit chronischen Erkrankungen häufiger auftreten können. Und da gehört vielleicht zum Teil auch eher Angst mit dazu oder eben dieses permanente sich um das Essen drehen, legt den Fokus sehr auf das Essen, sodass man in die Richtung einen guten Blick haben sollte und die Kinder gut beobachten sollte, dass sich daraus nicht noch eine eben Begleiterkrankung psychischer Natur ergibt.
Frau Fey, haben Sie noch was auf dem Herzen?
Ja, was mir wirklich noch auf dem Herzen liegt, ist zu sagen, dass die Kinder mit Diabetes normale Kinder sind, die wirklich ein tolles Leben führen können und auch, was den Eltern immer bewusst sein sollte, glaube ich, vielleicht gerade auch den Eltern, die relativ frisch mit der Diagnose konfrontiert sind, das ist ein riesiger Lernprozess und ich glaube, der hört auch nicht auf, denn die Kinder entwickeln sich, kommen in unterschiedliche Phasen, die Diabetestherapie geht weiter. Ne? Also wir sind ja auch in der glücklichen Situation, eben jetzt so einen Sensor haben zu können. Vor 5 Jahren hätten wir den noch nicht gehabt. Und deswegen ist es ein ständiger Lernprozess. Und man sollte sich wirklich nicht entmutigen lassen, wenn mal was nicht so klappt, weil man doch diese guten Tage und schönen Momente auch ein bisschen anders wahrnimmt, also noch bewusster. So ist meine Erfahrung und das würde ich gerne wirklich den Betroffenen auch mitgeben. Und ich wäre zudem noch total froh, wenn es bessere Schulungen gäbe für Erzieher, Pädagogen im Allgemeinen, denn wir hatten das vorhin ja angesprochen, es ist eine unglaubliche Unwissenheit über den Typ 1 Diabetes und ich rede da gerne drüber und kläre gerne auf, aber man muss ja auch sagen, die Kinder sind ja über einen Großteil des Tages fremdbetreut und deswegen wäre es doch die logische Konsequenz, dass unsere Erzieher und Lehrer und Hortpersonal auch auf sowas sensibilisiert ist, weil es eben auch so sehr gefährlich werden kann.
Würden Sie darauf einsteigen?
Ja, sehr. Wir würden das auch sehr unterstützen. Wir bieten das auch immer wieder an. Die Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Diabetologie der Deutschen Diabetesgesellschaft startet immer wieder Aufklärungskampagnen, nicht nur bei Kinderärzten für Früherkennung, sondern auch bei Eltern über die Art der Symptome. Und es geht auch immer wieder darum, pädagogisches Personal zu schulen, so wie wir das vorhin auch schon gesagt haben. Nicht erst, wenn das Kind in der eigenen Schule, in der eigenen Kindertagesstätte da ist, sondern schon von vornherein Aufklärung zu betreiben.
Ich denke, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher hier in Leipzig, wo wir gerade die Aufnahme haben, bei Ihnen hier in der Praxis, als dann bei Ihnen, Frau Feil. Sie kommen ja aus Olbernhau, das ist ein Stück weiter weg und ich kann mir vorstellen, dass da die Betreuung nicht ganz so einfach zu organisieren ist.
Genau, also wir hatten das in unserem Kindergarten mit der Ambulanz in Chemnitz auch organisiert. Es ist extra eine Schwester in den Kindergarten gekommen, hat wirklich eine Stunde Fahrt pro Strecke auf sich genommen. Aber letzten Endes, ich meine, man kann mit dieser Maßnahme, auch dieser einen Stunde circa vor Ort, locker, ich glaube in unserer Runde waren es 12 Personen, inklusive Erzieher, Pflegedienst und Kindergartenpersonal insgesamt. Also war ein breit gestreutes Interesse auch da. Ne, da kann man ja in dieser einen Stunde so viel aufklären und so viele falsche Vorstellungen vom Diabetes ausräumen. Und deswegen bringt das ja meiner Meinung nach richtig viel. Und diese Vorurteile oder diese falschen Vorstellungen vom Diabetes, die sind ja auch genau das, was unseren Kindern die Integration und den Alltag manchmal echt ein bisschen schwer macht.
Meine Damen, ich bedanke mich bei Ihnen. Das war sehr aufschlussreich. Frau Feil, Sie sind eine großartige Mutter, sehr gut ausgebildet schon in Diabetes Typ 1, muss man sagen. Also wenn ich das nicht wüsste, würde ich sagen, Sie sind auch eine Diabetologin und Sie sind eine gute, eine fantastische Diabetologin, sehr empathisch auch, Frau Bartelt, finde ich ganz toll, was Sie machen.
Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für Ihre Offenheit und das tolle Gespräch und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten. Vielleicht haben Sie auch so ein Thema, das Ihnen auf den Nägeln brennt, über das ich mal sprechen sollte. Dann schreiben Sie mir doch ganz einfach. Das geht zum Beispiel über die Seite kernigundgesund.de. Ich packe auch nochmal einen Link in die Shownotes. Bis zur nächsten Episode, da geht es dann um die CT-gestützte Schmerztherapie. Das ist ein ganz wichtiges Instrument, zum Beispiel bei einem Bandscheibenvorfall. Machen Sie es gut. Tschüss.